Ich darf den Predigttext vorlesen. Ich werde nicht predigen. Keine Angst. Der Lukas hat mich gebeten, das vorzulesen. So, das steht in Matthäus 21, 4 bis 17. Das ist die Menge-Übersetzung. Dies ist aber geschehen, damit das Wort des Propheten erfüllt werde, das da lautet: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Als nun die Jünger hingegangen waren und den Auftrag Jesu ausgerichtet hatten, führten sie die Eselin mit dem Füllen herbei, legten ihre Mäntel auf sie, und er setzte sich darauf. Die überaus zahlreiche Volksmenge aber breitete ihre Mäntel auf den Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und streuten sie auf den Weg. Und die Scharen, die im Zuge vor ihm hergingen, und die, welche ihm nachfolgten, riefen laut: Hosianna, dem Sohne Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in den Himmelshöhen. Als er dann in Jerusalem eingezogen war, geriet die ganze Stadt in Bewegung, und zwar fragte man: Wer ist dieser? Da sagte die Volksmenge: Dies ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus ging dann in den Tempel Gottes, trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Es kamen auch Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und hörten, wie die Kinder im Tempel laut riefen: Hosianna, dem Sohne Davids, wurden sie unwillig und sagten zu ihm: Hörst du nicht, was diese hier rufen? Da antwortete Jesus ihnen: Jawohl, habt ihr noch niemals gelesen, aus dem Munde von Unmündigen und Säuglingen hast du dir Lobpreis bereitet? Mit diesen Worten ließ er sie stehen, ging aus der Stadt hinaus nach Bethanien und blieb über Nacht dort.
Einen wunderschönen guten Abend von mir an euch, an dich. Ich möchte dir zuerst einmal sagen, ich traue mir zu mutmaßen, dass Gott sich sehr freut, dass du da bist. Ich kenne dich ja gar nicht, ich kenne auch deine letzte Woche nicht, aber dass du heute hier bist, ist kostbar. Dass du hier bist, ist wertvoll. Es hat sich gelohnt. Schon alleine darum, dass du Abendmahl, dass du Gemeinschaft mit Gott gefeiert hast. Und dass du das Angebot angenommen hast und dass du gesagt hast: Ja, Gott, ich möchte mit dir verbunden sein. So schön, dass du da bist. Mein Name ist Lukas Nickel. Ich bin jetzt seit über einem Jahr Vikar in der Thomasgemeinde in Ebenbüren. Das ist eine Freikirche, ihr kennt uns ja wahrscheinlich. Der Jochen Kellert predigt ja auch dann und wann hier. Ich bringe euch heute diesen Bibeltext und möchte den Stück für Stück entfalten, weil ich glaube, dass da ganz, ganz viel Schönes drin steckt. Ich war ja lange Zeit in Thüringen tätig, und in Thüringen, in dem ersten Jahr, in dem meine Frau und ich dort waren, wurde uns immer erzählt von dem Erfurter Weihnachtsmarkt oder den Erfurter Weihnachtsmärkten. Und in der Thüringer Region, vielleicht sogar in ganz Ostdeutschland, war das irgendwie das Allerschönste, was man an Weihnachten zur Weihnachtszeit erleben konnte, waren diese Weihnachtsmärkte. Dann wurde erzählt, wie das dann nach allem Möglichen duftet und wie das voll ist, aber schon irgendwie kuschelig ist und wie man dann Glühwein oder eine Cola schlürfen kann und wie man da ganz leckere Sachen kaufen kann, und alles war so ganz wunderbar, und diese Szene mit den großen Kirchen, das war, wurde uns richtig schön und schmackhaft gemacht. Dann haben Anita, meine Frau und ich selber angefangen, uns Gedanken zu machen, na, wenn wir da dann hinfahren, wie schön wird das dann, und dann haben wir die Kamera mitgenommen und haben uns richtig Zeit dafür genommen, da hatten wir noch keine Kinder, und dann kommen wir da an und hatten diese Erwartung und wurden so Schönes gesagt, dann haben wir uns verfahren. Und dann sind wir da, und dann war da eine Sackgasse, und dann war da voll der Parkplatz. Dann waren wir doch da, sind ausgestiegen, es war richtig kalt. Es hat auch schon ein bisschen genieselt, kann man so sagen. Und dann dachte ich, ich komme ja aus einer kleineren Stadt, es ist so ein Weihnachtsmarkt, der im Zentrum ist. Bei Erfurt, große Stadt, so ist es nicht. Es gibt so mehrere Weihnachtsmärkte, so Hotspots, und an Kreuzungen, da tummelt es sich und dann ist auch längere Zeit nichts. Dieses Konzept wusste ich nicht. Also steigen wir aus dem Auto aus und gucken uns um und denken, naja, da ist das Zentrum, dann wird ja alles Weihnachtsmarkt sein. Aber so war es nicht. Dann gehen wir, die Frau wird schon ein bisschen, na, wo ist es denn jetzt? Und ich suche erstmal diesen blöden Weihnachtsmarkt. Und ich gucke auf die App ins Handy und verstehe nicht, weil es verschiedene Weihnachtsmärkte gibt. Die ganze Stimmung von uns wird so ein bisschen, habe ich mir schöner vorgestellt. Nachher waren wir dann auch an dieser großen Kirche und dann war alles irgendwie sehr teuer und alles war wirklich nicht so, wie das uns andere erzählt haben. Es war auch nicht so schön, wie ich es mir selber dann erhofft habe. Ich möchte sagen, manchmal kriegen wir eine Ahnung von etwas, machen uns große Erwartungen, große Hoffnungen und werden ein bisschen enttäuscht, weil alles ganz anders wird. Und auch wenn Jesus in unser Leben kommt, ist es einerseits eine große Hoffnung und andererseits kann ich dir versprechen, wenn du Jesus in dein Leben wirst, es wird anders, als du dir das gedacht hast. Schöner als so ein verregneter Weihnachtsmarkt, aber schon auch anders. Mit Jesus kommt es erstens anders und zweitens, als man denkt. Der Kontext von diesem Bibeltext, wo es viel um Erwartungen geht und wie Jesus mit diesen Erwartungen umgeht, ist so, dass sich Jesus und seine Jünger auf dem Ende, auf dem Höhepunkt seiner Reise befinden, Jerusalem. 3 Jahre war Jesus unterwegs, hat einerseits viele Anhänger gesammelt, hat viele Heilungswunder gemacht, hat viel von Gott, Abba, Vater geredet, hat ein ganz neues Gottesbild verkündet und andererseits sind die Aggressionen gegen Jesus immer stärker geworden. Und das hat Jesus sogar seinen Jüngern gesagt und hat gesagt, ich werde sterben. Und diese 2 geballten Stimmungen sind kurz davor, sich zu entladen. Und Jesus geht mit seinen Jüngern ins Epizentrum, da wo er weiß, jetzt wird es haarig. Da sind viele Menschen, da ist die religiöse Elite, ich werde da anders lebend rauskommen, sagen wir es mal so. Und die Jünger haben gesagt, mach das nicht. Aber in dieser Situation sind wir. Einerseits viele Leute, die von Jesus gehört haben, Hoffnung haben und andererseits viele, die sagen, jetzt läuft er uns in die Falle. Mein erster Punkt, Jesus taucht auf als demütiger König. Demütiger König. Jesus hat schon wissen lassen, dass er mit einer gewissen Autorität kommt. Er hat schon wissen lassen, mit mir beginnt eine neue Heilszeit, da beginnt ein neues Königreich. Und das hat den Römern, die ja das Land besetzt haben, gar nicht geschmeckt. Denn das, was sie am wenigsten brauchen, ist ein neuer König, der irgendwie ein Land für sich in Anspruch nimmt. Und gleichzeitig sagt Jesus aber, ich bin schon irgendwie anders. Wenn ihr an einen großen König denkt, mit Schwert und großem Pferd und bereit in den Krieg zu ziehen, alles platt zu machen, Hauptsache ich regiere jetzt, sagt Jesus, ich komme mit einer inneren Autorität. Und ich komme mit einer Menschlichkeit, mit einer Demut. Ich komme ganz anders, als du das erwartet hast. Er kommt auf einem Esel. Ein Esel, die sind langsam, die haben vielleicht viel Kraft, aber das ist jetzt nicht das Tier, was Stolz versprüht. Er kommt auch ungeplant irgendwie. Er stolpert so in dieses Pessachmahl rein, also in dieses, was in den Tagen da ist, das große Hochfest. Und kommt irgendwie ganz menschlich daher. Er nimmt das schon an, dass Leute ihn feiern, das ja, aber er macht da keinen großen Aufriss raus. Ihm ist es wichtig, nicht als neuer Unterdrücker nach Jerusalem zu kommen, sondern als Mitmensch, als jemand, der den Menschen ernst nimmt, als jemand, der auch den einfachen Mann, den einfachen Menschen ernst nimmt. Jesus kommt ganz, ganz demütig und möchte den Menschen nahe treten. Dieses schöne Bild, Jesus kommt den Menschen nahe. Jesus kommt auch dir nahe. nicht als großer Richter. Diese Zeit kommt später. Jesus wird auch nochmal kommen und dann ist der Spaß vorbei. Dann kommt er mit dem Schwert, dann kommt er mit dem Pferd. Das glaube ich. Aber damals und bis heute ist Jesus der Barmherzige, der liebende König für dich. Der sagt, ich würde dich so gerne aufnehmen. Ich würde so gerne, dass du unter meiner Herrschaft bist. Und hab keine Angst. Es ist nicht schlimm, wenn du dich mir unterordnest. Ich liebe dich. Ich bin demütig, ich bin barmherzig, ich bin gnädig mit dir. Und das passt eben nicht zu der jüdischen Messias-Erwartung. Also Jesus, der Messias, was einige Juden ja in ihm gesehen haben, und der Messias, der große Retter, die große alttestamentliche Hoffnung, die das Volk Israel aus der Erlösung, aus der Versklavung, aus der Unterdrückung in die Erlösung bringt. Und diese Messias-Figur, auf die irgendwie alle hin gehofft haben, das war genau das. Das war noch ein stärkerer König, noch ein brutalerer König, noch ein aktiverer als dieser Herodes, als diese anderen großen irdischen Herrscher. Und das war dann schon komisch. Sie haben ja gerufen, Hosianna, Hosianna, aber er war eben nicht dieser große, brutale Retter. Er war nicht dieser, der jetzt neu knechtet. Er war nicht dieser, der neu Leid und Brutalität und Mord und Totschlag hervorruft. Er hat diese Erwartung gebrochen und hat gesagt, ich komme mit einer herzlichen Haltung. Ich komme, mein Reich kommt, Gottes Reich kommt, aber auf eine ganz andere Art. Nicht um Herzen zu zerstören, nicht um Menschenleben zu nehmen, sondern um Leben zu retten, um Herzen für sich zu gewinnen. Anders als erwartet. Er ist so gesagt ein Retter der Herzen. Ein Herz, was gerettet werden möchte. Wo Gott sagt, ich möchte, dass es wieder gesund wird. Ich möchte, dass es wieder heil wird. Und Jesus bringt Frieden. Jesus kommt mit einer Friedensbotschaft. Eben nicht als Herrscher, friss oder stirb, nicht als Herrscher, jetzt mache ich erstmal Kahlschlag, sondern ein Friedensbringer. Ich möchte mich mit dir versöhnen und ich möchte, dass ich die Menschen versöhne. Und dieses Volk ruft diesen Jesus zu, Hosianna, Hosianna. Wie steht es? Hosianna, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in den Himmelstönen. Das Volk feiert und jubelt Jesus zu, Hosianna. Hosianna bedeutet im ersten Sinn, also im alttestamentlichen Sinn, ist es eher eine Bitte. Herr, hilf doch. Hosianna, Herr, hilf doch. Ich brauche Hilfe, ich brauche einen Retter. Aber so wie es dann später verstanden wird, wie es ein bisschen die Bedeutung dreht, ist es ein Heilsruf. Weil ich weiß, dass nur Gott mich rettet, rufe ich voller Jubel, Hosianna, weil ich weiß, ich werde gerettet. Es ist viel mehr als eine Bitte, wo ich nicht weiß, macht er das, kann er das, will er das? Nein, Hosianna, Gott rettet, Gott macht heil. Eine ganz feste Zuversicht. Das wünsche ich mir für dein Leben, wo du Probleme hast, ruf Hosianna aus. Orientiere dich an diesen barmherzigen, demütigen König. Lass ihn dein Herrscher sein und erkenne an, dass nur er, ich meine, wer sonst sollte dich denn heil machen, dass er dich heil macht. Hosianna. Hosianna, du Sohn Davids. Sei ehrlich, wenn ich Hosianna rufe, erkenne ich an, ich brauche Hilfe. Oder? Sei ehrlich, Hosianna zu rufen. Versteck deine Schmerzen nicht. Mach dir selber nichts vor. Lass diesen König in dein Herz. Lass diesen König zu. Dieses Hosianna, dieses Anerkennen, ich brauche Hilfe und ich lasse Jesus in mein Leben, ich lasse Jesus zu mir kommen, hat Konsequenzen. Und das ist die Kehrseite ein bisschen von dieser Medaille. Und das sehen wir später in der Geschichte. Wenn Jesus in das Leben kommt, wechselt sich ein Herrschaftsanspruch. Er ist schon demütig, aber er sagt auch, wenn ich der Herrscher bin, wenn ich der König bin, herrschen andere Regeln. Und das macht er sehr deutlich im dritten Punkt. Jesus wirft die Tische im Tempel um. Er beendet die alte Herrschaft. Denn da, wo sich etwas aktiv, bewusst gegen Gottes Königreich aufbauscht, wo sich etwas aktiv und bewusst gegen Gottes Königreich entwickelt, da zeigt er klare Kante. Und da ist er kein Kuschel-Jesus. Da ist auch Gott kein diplomatischer, okay, kann ja irgendwie alles sein. Sondern er sagt, wenn ich dein Herrscher bin, wenn du mich anerkennst, wenn du Hosianna rufst und es anerkennst, dann fordere ich aber auch, dass meine Richtlinien, dass meine Gesetze gelten. Er geht in den Tempel, interessanterweise bei Matthäus, das ist ziemlich am Ende. In den anderen Bibeltexten wird es nämlich, bei Johannes wird es nämlich vorher, ne? Bei Johannes kommt es ziemlich früh, die Tempelreinigung, und bei den synoptischen Matthäus und so ist es später. Das ist interessant zu wissen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dieser Missstand, den dieser König aufdeckt, tut weh. Dieser Missstand kann nicht mit einem neuen König gleichzeitig funktionieren. Und auch hier mache ich wieder einen Übertrag in unser Leben. Kann es sein, dass es manche Tische in unserem Leben gibt, die wir missbraucht haben? Kann es sein, dass wir Systeme in unserem Leben entwickelt haben, die aktiv nicht göttlich sind, die aktiv nicht christlich sind, wo eigentlich ein Jesuskönig sagen müsste, das geht nicht. Du kannst nicht beides haben. Wenn ich dein Herrscher bin, dann musst du das beenden. Dann muss ich diesen Tisch zerbrechen. Und das tut manchmal weh. Das ist schwierig. Und das erkenne ich auch von mir, dass ich nicht immer bereit bin für Veränderung. Ich merke, dass ich es mir zu oft mit meinem alten Ich, mit meinem alten Lukas, mit meinem nicht gottorientierten Lukas, es mir gemütlich mache. Und dass ich immer wieder anfange, mit Gott zu hadern und zu diskutieren, ob dieser und dieser Lebensschritt jetzt wirklich nötig ist. Im Herzen weiß ich ja schon meine sündhaften Themen. Und da, wo ich ins Kunkeln gehe mit Gott und ins Verhandeln, ja, ist doch eigentlich doch nicht so schlimm. Und ich weiß, in meinem Herzen sagt Gott, natürlich ist das schlimm. Hör auf damit, lass das. Du tust dir und den Menschen nicht gut. Aber es ist so schwer, diese Veränderung, diesen Herrschaftswechsel anzuerkennen. Es ist so schwer, sich immer wieder Jesus unterzuordnen. Es ist so schwer, das zu glauben, dass er doch der einzige Heiland ist, der einzige, der Heil macht. Und wenn du gerade Probleme hast mit deinen Tischen in deinem Leben, ich mache dir Mut, lass sie von Jesus umschmeißen. Es soll keine Räuberhöhle sein, auch dein Leben, Tempel des Heiligen Geistes, es soll keine Räuberhöhle sein. Und auch da entdecke ich etwas, was ich für mich mitnehme, es ist ein heiliger Zorn. Die Energie, die Jesus aufbringt, reine machen, ist ja nichts Destruktives, sondern es ist etwas, ich will etwas Neues schaffen. Ich will etwas schaffen, was gut ist, was Frucht bringt, wo du in deinem Leben positive Auswirkungen auf andere hast. Und wenn wir jetzt ein paar Lebensthemen durchgehen, es kann um Zeit gehen, die wir falsch einschätzen. Es geht um Geld gehen, wo wir einen ungesunden Umgang mit Geld haben. Es kann um Charakterzüge gehen, die immer und immer noch nicht Christuszentriert sind. Es kann um den Umgang mit unseren Beziehungen gehen. Es kann darum gehen, wie wir Kirche, wie wir Gemeinde, wie wir mit unseren Brüdern und Schwestern umgehen. Es kann sogar auch sein, wie wir mit unserem Körper umgehen. Und all das, ich rate das jetzt nun mal so runter, kann etwas sein, wo Jesus Tische umwerfen möchte. Und wo er dich herausfordert, orientier dich doch an etwas Besserem, an diesem Retter. Orientier dich doch an diesem Jesus. Lass ihn doch ran an dein Leben, wenn er denn kommt. Mein letzter Punkt. Jesus beginnt ein neues System. Jesus beginnt einen Himmel auf Erden. Jesus setzt seine neue Herrschaft um. Er schmeißt die alten Tische raus. Es soll wieder etwas Gutes sein. Es soll wieder etwas Neues wachsen. Und dann steht hier, es kamen auch Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Der Anspruch ist, dass etwas Neues wächst. Jesus möchte nicht nur dein altes Leben kaputt machen, er möchte nicht nur, dass wir zerbrochen sind, sondern er möchte gleichzeitig etwas Neues starten. Und das ist eine Ermutigung. Wir wissen, wem wir nachfolgen. Wir wissen, was unser Ziel ist, Himmel auf Erden. Da, wo du bist, ist Himmel auf Erden, wenn du Jesus Christus nachfolgst, wenn der Heilige Geist in dir ist. Rede das nicht klein. Du hast Potenzial, Gottes Liebe weiterzugeben. Du hast Potenzial, attraktiv zu sein und auf diesen attraktiven Jesus hinzuweisen. Du hast das Potenzial, Licht und Salz zu sein. Überall, wo du bist. Und das führt dann, aus dem Munde von Unmündigen und Säuglingen hast du dir Lobpreis bereitet. Das führt zu einer frischen Haltung. Das führt dazu, dass wir heil werden, das führt dazu, dass Freude uns aufbricht. Wir dürfen loben und preisen für das, was Gott getan hat. Wir dürfen loben und preisen für das, was in deinem Leben wächst. Ich stelle mir das manchmal so vor, was ist Kirche? Ist Kirche ein Ort, wo ich nur sein darf, wenn ich perfekt bin? Ist Kirche ein Ort, wo ich nur hingehe aus Tradition oder wo ich dann meine beste Maske zeigen muss? Ist Kirche nur der Ort, wo ich Angst haben muss, einen Fehler zu machen und mich deswegen ganz verkrampft anstrenge? Oder kann Kirche vielleicht ein Ort sein, wo Heilung passiert? Eine Art Krankenhaus, Krankenhaus für die Seele. Wo wir sagen, gerade wenn du gebrochen bist, hier ist der einzige Ort, wo du so sein darfst und wo du das zeigen darfst. Hier ist der einzige Ort, wo es nicht schlimm ist, zu weinen. Wo es nicht schlimm ist, schuldbeladen, zerbrochen anzukommen, weil hier ein Krankenhaus ist, weil hier der Arzt ist, weil hier Menschen sind, die dich annehmen, die dich lieben, die sich um dich kümmern. Ich hatte das gerade vor 1-2 Wochen, wo eine neue Person in unseren Gottesdienst kam und die überwältigt war von dieser Freundlichkeit, die überwältigt war, dass sie auch in Tränen ausbrechen konnte, dass sie sagen, ich habe mein Leben gar nicht im Griff. Es klappt gerade gar nicht. Und wie schön, dass ihr mich nicht auslacht, wie schön, dass ihr mich nicht runtermacht, sondern dass ihr sagt, wir nehmen dich an die Hand. Das ist Kirche, das ist Reich Gottes. Wir dürfen als Krankenhaus Schwäche zulassen. Wir dürfen als Krankenhaus auf den Retter, auf den Messias, auf den, was habe ich geschrieben, auf den Arzt hinweisen. Wir brauchen das, wir untereinander als Christen, aber erst recht die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Eine kleine Randnotiz. Wir müssen und dürfen daran arbeiten, dass es bei uns beginnt. Kirche muss kirchen. Kirche darf nicht sich selbst im Weg stehen. Randnotiz zu Ende. Und mit diesen ganzen Schritten kommen wir zu dem ersten Advent. Das, was ich euch erzählt habe, was ich euch näher gebracht habe, so wie Jesus nach Israel kommt, sind viele Parallelen, was wir heute feiern am ersten Advent, dass Jesus in diese Welt kommt. Dass wir feiern dürfen, dass die Geschichte mit Jesus Christus beginnt, das Reich Gottes damals mit der Geburt von Jesus beginnt. Ein neues Zeitalter beginnt. Jesus, der neue Möglichkeiten schafft, der uns rausholt aus diesem Alltagstrott, der uns rausholt aus unseren eigenen 4 Wänden und aus unseren Scheuklappen, die wir vom Gesicht haben, der das alles wegreißt und sagt, ich möchte etwas Neues schaffen, siehst du es denn nicht? Und Jesus Christus, der das auch wirklich tut, der nicht leere Versprechungen macht, der dich nicht halb gar irgendwo liegen lässt, sondern der sagt, ich möchte dich ganz an die Hand nehmen. Ich möchte und ich kann dich ganz verändern. Ich möchte und ich kann dich ganz begleiten. Ich kann das wirklich. Vertraust du mir? Bitte vertrau mir. Ich komme in die Welt und ich komme in dein Leben. Advent. Am Ende sogar vielleicht eine höfliche Frage: Darf ich deine Tische umwerfen? Darf ich dir nahe kommen? Darf ich dir mit meiner Gnade, mit meiner Barmherzigkeit begegnen? Darf ich dich heilen? Darf ich an dein gebrochenes Herz? Und da ist Jesus sogar Gentleman und sagt: Ich lasse dich. Wenn du das gerade nicht möchtest, aus welchen Gründen auch immer, ich überrede dich nicht. Mein Angebot steht, aber es ist deine Entscheidung. Und darum gebe ich dir 3 Tipps, Vorschläge für die nächste Woche mit. Warte und freu dich auf Jesus. Erwarte, dass Jesus in deinem Leben tätig ist. Mach dich auf die Suche und entdecke, wo Gott schon was vorbereitet hat. Und freu dich für jedes kleine und große Ding, wo Jesus in deinem Leben schon angekommen ist. Und rufe um Hilfe, sprich es als Heilsruf aus: Hosianna, der Herr hilft mir, Ausrufezeichen. Ich brauche Hilfe und ich möchte Hilfe in Anspruch nehmen. Jesus ist bei dir. Und als drittes, lass ihn in dein Leben und lass Ordnung herstellen. Halt nicht fest an diesem alten Mobiliar. Halt nicht fest an diesen alten Gewohnheiten. Halt nicht fest an dem, was das Umfeld vielleicht mit dir macht. Sondern mach's genau andersrum. Jesus, dieser Tisch muss auch noch raus. Dieses alte Ding, diese Kiste, mach die weg. Ich brauche sie nicht mehr. Jesus, Herr, verändere mich. Ich bekenne, wo ich mich von dir entfremdet habe. Und so bekomme ich ganz viel Lust auf Advent, der ja eigentlich ein Weihnachtsmuffel ist. Habe ich gar nicht gesagt, aber bin gerade in einer Phase, wo ich lerne, Weihnachten neu zu genießen und zu entwickeln. Und da ist ja Advent. Das ist schön. Ich mag Jesus. Jesus ist ein toller Typ. Jesus ist ein starker Typ. Advent, der Herr kommt. Ich spreche noch ein kurzes Gebet. Herr Jesus, danke, dass du uns zeigst, was passiert, wenn du in unser Leben kommst. So wie du nach Jerusalem gekommen bist und Menschen Erwartungen gebrochen hast und neu aufgebaut hast und es überwunden hast und dich so real gezeigt hast, so bitte ich dich, dass du uns das auch in unserer nächsten Woche zeigst. Dass wir frisch, erfrischt, begeistert in diese Woche treten. Dass wir gespannt sind, dich, den realen, echten Jesus zu erleben. Und dass wir mutig alte Erwartungen über Bord werfen dürfen. Dass wir mutig unsere Räuberhöhle verlassen und wieder ein Lobgesang starten können. Herr Jesus, danke, dass du in diese Welt kommst. Danke, dass wir dich erleben dürfen. Amen.